Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist, und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 4. April 2023, gleich dem 15. Farvardin 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer – Ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Ein Werkzeug in den Händen der MKO. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi nimmt Einladung des saudischen Königs zu Besuch in Riad an. Iran ist bereit, Schlüsselrolle bei Aussöhnung zwischen Syrien und Türkei zu spielen. USA schicken Kriegsschiff nach Syrien inmitten der Spannungen zwischen Teheran und Washington wegen Angriffen auf iranische Berater. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi nimmt Einladung des saudischen Königs zu Besuch in Riad an. Erster Vizepräsident Irans Mohammad Mokhber hat mitgeteilt, Präsident Ebrahim Raisi habe eine Einladung des saudischen Königs Salman bin Abdulaziz Al Saud zu einem Besuch in Riad angenommen. König Salman hat den iranischen Präsidenten zu einem Besuch in Saudi-Arabien eingeladen und auf diese Einladung wurde eine positive Antwort gegeben, sagte Mokhber am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Mehr. In Bezug auf die Beziehungen Irans zu Saudi-Arabien und anderen Anrainerstaaten des Persischen Golfes sagte er, die Hauptstrategien von Herrn Raisi seit dem ersten Tag nach seiner Wahl zum Präsidenten basierten auf dem Ausbau der Beziehungen zu regionalen Ländern. Am 19. März schrieb der stellvertretende Stabschef des iranischen Präsidenten für politische Angelegenheiten, Mohammad Jamshidi, auf Twitter, der saudische König habe den iranischen Präsidenten nach einem kürzlich von China vermittelten Annäherungsabkommen zwischen den beiden Ländern zu einem Besuch in Riad eingeladen. Die Einladung wird als bedeutender Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien angesehen. Saudi-Arabien brach im Januar 2016 diplomatische Beziehungen zu Iran ab. Nachdem iranische Demonstranten wütend über die Hinrichtung des prominenten schiitischen Geistlichen Scheich Nimr Baghdad Nimr durch die saudische Regierung seine Botschaft in Teheran stürmten. Iran ist bereit, Schlüsselrolle bei Aussöhnung zwischen Syrien und Türkei zu spielen. Teheran sei bereit, eine konstruktive Rolle bei der Förderung von Versöhnungsgesprächen zwischen der Türkei und Syrien zu spielen, sagte ein hochrangiger Berater für politische Angelegenheiten des iranischen Außenministers. Ali Asghar Khaji, der an der Spitze einer Delegation in Moskau ist, um an einem vierseitigen Treffen von Beamten aus Syrien, der Türkei, Russland und Iran teilzunehmen, machte die Bemerkungen am Montag bei einem Treffen mit dem stellvertretenden türkischen Außenminister Burak Akçapar. Er bekräftigte die grundsätzliche Haltung der Islamischen Republik zur Fortsetzung des politischen Dialogs zur Beilegung der Differenzen zwischen Ankara und Damaskus. Akçapar betonte seinerseits die Bedeutung der Fortsetzung der Friedensgespräche von Astana und forderte diesbezüglich eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Iran und der Türkei. Die Türkei hat unter Verletzung der territorialen Integrität des arabischen Landes Streitkräfte in Syrien stationiert und eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Militanten gespielt, die gegen die Regierung von Bashar al-Assad in Syrien kämpfen. Jetzt, nach 11 Jahren, unternehmen die beiden Nachbarländer Schritte zur Versöhnung. Bei einem weiteren Treffen mit dem stellvertretenden syrischen Außenminister Ayman Susan am Montag bekräftigte Khadji die Entschlossenheit Irans, die Gespräche zur Beilegung der Differenzen zwischen Damaskus und Ankara auf politischem Wege weiterhin zu unterstützen. Ebenfalls bei einem weiteren Treffen bekundeten Khadji und Russlands stellvertretender Außenminister Mikhail Bogdanov die Unterstützung ihrer Länder für die Normalisierung der Beziehungen zwischen Syrien und der Türkei auf der Grundlage internationaler Vorschriften und des Prinzips der guten Nachbarschaft. USA schicken Kriegsschiff nach Syrien inmitten der Spannungen zwischen Teheran und Washington wegen Angriffen auf iranische Berater. Die Vereinigten Staaten haben ein Kriegsschiff im Mittelmeer an die Küste in der Nähe von Syrien verlegt, während die Spannungen zwischen Teheran und Washington wegen tödlicher Angriffe auf iranische Militärberater in Syrien zunehmen. Der iranische Gesandte bei den Vereinten Nationen, Amir Said Iravani, warnte am Montag davor, dass die Islamische Republik entschiedene Maßnahmen ergreifen werde, um ihre Streitkräfte und Interessen in Syrien vor Bedrohungen durch die Vereinigten Staaten oder andere zu schützen. Vergangene Woche wurden 2 in Syrien stationierte iranische Militärberater bei einem israelischen Luftangriff nahe der Hauptstadt Damaskus getötet. Nach dem Angriff richtete das IRGC am Sonntag eine strenge Warnung an das israelische Regime und versprach Vergeltung für die Ermordung seiner Militärberater in Syrien. Die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass die Verlegung des Flugzeugträgers eine Reaktion auf angeblich zunehmende Angriffe auf amerikanische Militärangehörige in der Region sei. Die Pentagon-Sprecherin betonte auch, dass die USA derzeit keine Pläne haben, ihre Präsenz in Syrien zu ändern. Singh machte die Bemerkungen am selben Tag, an dem Iravani die Vereinigten Staaten und andere vor Angriffen auf iranische Berater in Syrien warnte. In einem Brief vom Montag an den UN-Generalsekretär Antonio Guterres und den Vorsitzenden des Sicherheitsrates Amir Said Iravani wurde darauf hingewiesen, dass die Präsenz Irans in Syrien völlig illegal unter Versuchen von Damaskus erfolgt. Kevon Khosravi, Sprecher des obersten nationalen Sicherheitsrates Irans, warnte, dass die Islamische Republik unverzüglich auf jeden Vorwand für einen Angriff auf Stützpunkte innerhalb Syriens reagieren werde, die auf Ersuchen der syrischen Regierung zum Zwecke der Terrorismusbekämpfung errichtet wurden. Finnland wird NATO beitreten und ihre Landgrenze mit Russland verdoppeln. Finnland wird am Dienstag in einem historischen Wandel, der die Jahre der militärischen Blockfreiheit des Landes beenden und die Landgrenze des von den USA geführten Bündnisses zu Russland verdoppeln wird, offiziell Mitglied des NATO-Militärbündnisses werden. Die blau-weiße Flagge des nordischen Landes wird vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel in einer Zeremonie gehisst, an der neben anderen hochkarätigen politischen und militärischen Persönlichkeiten des Bündnisses der finnische Präsident sowie der Außen- und der Verteidigungsminister teilnehmen werden. Der Beitritt markiert das Ende eines Prozesses, der im vergangenen Mai begann, als Finnland und das benachbarte Schweden nach der Militäroperation Russlands in der Ukraine ihre langjährige Politik der Neutralität und Blockfreiheit aufgaben. Finnland hat den schnellsten Beitrittsprozess in der jüngsten Geschichte der NATO abgeschlossen, nachdem Ungarn und die Türkei letzte Woche das Beitrittsgesuch des nordischen Landes ratifiziert hatten. Schwedens Beitrittsprozess ist jedoch ins Stocken geraten, da es sich nicht die Unterstützung Ungarns und der Türkei gesichert hat. Russlands stellvertretender Außenminister Alexander Gruschko reagierte auf die Nachricht von Finnlands NATO-Beitritt mit der Aussage, dass sein Land seine Verteidigung nahe der finnischen Grenze verstärken werde. Moskau bestand im März darauf, dass es keine Bedrohung für die beiden nordischen Länder darstelle und keine Streitigkeiten mit ihnen habe. Sie sieht in der NATO-Erweiterung jedoch eine existenzielle Bedrohung für die Sicherheit des Landes. Iranerin beim World Taekwondo Grand Slam in China zur besten Schiedsrichterin gewählt. Eine Iranerin wurde für ihre spektakuläre Leistung bei der diesjährigen World Taekwondo Grand Slam Champions Series, die von China veranstaltet wird, zur besten Schiedsrichterin gewählt. Masume Boreri, internationale Schiedsrichterin der Islamischen Republik Iran, wurde am Montag vom Organisationskomitee der World Taekwondo Grand Slam Champions Series, die am 2. und 3. April in der ostchinesischen Stadt Wuxi stattfand, als beste Schiedsrichterin ausgezeichnet. Bori, die von der Welt-Taekwondo-Föderation eingeladen worden war, die Wettkämpfe zu richten, wurde dafür gelobt, dass sie während der 4 Tage der Vor- und Endrunden in Wuxi so wenig Fehler wie möglich bei ihren Entscheidungen begangen hatte und wurde schließlich zur besten Schiedsrichterin des Turniers ernannt. Borelli und Shahram Arbabi, der Präsident des Schiedsrichterkomitees der iranischen Taekwondo-Föderation, sind die beiden internationalen Schiedsrichter Irans, die als Kandidaten für die Taekwondo-Weltkämpfe bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ausgewählt wurden. Insgesamt 60 Schiedsrichter aus verschiedenen Kontinenten werden als Richter für die Olympischen Spiele nominiert, die zunächst die WM Grand Prix und Olympia-Qualifikation richten sollen. Nach der abschließenden Bewertung der Leistung der Kampfrichter bei den genannten Wettkämpfen werden 26 Kampfrichter, 13 Männer und 13 Frauen, nach Paris eingeladen, um Taekwondo-Wettkämpfe zu werten. Borellis atemberaubende Leistung bei den Grand-Slam-Wettbewerben hat ihre Chancen erhöht, zu den gewählten Juroren für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu gehören. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 12 Grad, Mashhad 9 Grad, Isfahan 14 Grad, Shiraz 14 Grad und Bandar Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Saifuddin Ashtiani mit dem Titel Bode Bahar, das heißt Frühlingswind.
چین باغ انوبیه تیاره یا کشینه تی چشه اسید زمسو دمینشو بیاسی دمینشو بیاسی دمینشو بیاسی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere liebe Hörerfreunde. Wir sind heute mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir das letzte Mal über eine anziehende Natursehenswürdigkeit mit vielen Wasserquellen, einem strömenden Fluss und schönen Wäldern gesprochen, nämlich von einer Gegend namens Rijab, die 120 Kilometer nordwestlich der Stadt Kermanschah liegt und 15 Gemeinden besitzt. Und da das Dorf eine historisch-kulturelle Vergangenheit und sehr viele natürliche Attraktionen aufweist, zählt es zu einer der Tourismuszentren Irans. Wir haben auch erwähnt, dass es unter den Dorfbewohnern ähnliche Sitten und Gebräuche gibt wie in allen anderen Städten Irans, die sich jedoch manchmal bei deren Ausführung unterscheiden. Besondere Anlässe wie etwa religiöse Feiertage, das Begleiten von Hajj-Pilgern, Hochzeits- und Trauerfeiern sowie einheimische Zeremonien gehören zu den kulturellen Attraktionen Rijabs. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir über die üblichen Sitten und Gebräuche dieses Gebietes sprechen. Bleiben Sie also dran. Durch die gebirgige Lage von Rijab kommt es zu einer ständigen Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Wegen der sanft steilen Abhänge der grünen Täler in Gegenden mit kaltem Klima und der Pflanzenbedeckung in den höheren Regionen sowie unterschiedlichen Jahreszeiten wohnen die Bewohner dieser Ortschaft wie Nomaden. Ihr Nomadenleben spielt sich so ab, dass sie im Winter in ihrem Dorf bleiben und Viehzucht betreiben und im Sommer in ihre Sommerquartiere übersiedeln. In Gegenden also wie Sarde, Sayed Mohammad, Piran, Yaran, Qale Qal'e und Abu Jane gelegen in den grünen Bergen und Tälern von Dalahu. Das Leben der Nomaden in den schwarzen und nebeneinander gereihten Zelten in der grünen, unberührten Natur sorgt für einen noch schöneren Anblick. Liebe Hörerfreunde, die islamischen Festtage Eid al-Fitr, der letzte Tag des Fastenmonats Ramadan, und Qurban, das Opferfest, werden in dieser Region ähnlich wie in all anderen Gebieten begangen, allerdings mit dem Unterschied, dass an jenen bestimmten Tagen die Dorfbewohner ein Schaf oder ein Kuh schlachten und das Fleisch unter den armen Leuten von Rijab verteilen. Zum Fetr-Fest oder einen Tag zuvor spendet das Familienoberhaupt die Fetr-Abgabe, die Muslime zum Ende des Fastenmonats Ramadan zu bezahlen haben, an bedürftige Bewohner im Ort. Am Abend vor dem Fest ertönt aus den Lautsprechern des Dorfmoschee Koranrezitationen und am darauffolgenden Morgen früh vor Sonnenaufgang gehen die Einwohner der Ortschaft in die Moschee und zelebrieren das besondere Gebet dieses Festtages. Danach, wenn die Sonne aufgegangen ist, versammeln sich die Dorfbewohner in einer langen Reihe und gratulieren sich gegenseitig zu dem feierlichen Ereignis. Sie vergessen ihre Zwistigkeiten mit anderen Personen und schließen Frieden miteinander. Danach besuchen sie gemeinsam Familien, die im vergangenen Jahr einen Todesfall zu beklagen hatten, und beten für die Verstorbenen. Daraufhin geht jede Familie zu sich nach Hause, um zu frühstücken, denn nach dem Mahl finden die Besuche von Verwandten und Nachbarn statt. Diese Zeremonie wird in fast allen Dörfern von Rijab auf die gleiche Weise vollzogen.
Ebenso wird auch die Geburt von Prophet Mohammed im arabischen Monat Rabiul Awwal von den Bewohnern der Region Rijab äußerst groß und prächtig begangen. An diesen Tagen wird gesungen und die Gäste werden in Häusern und Moscheen mit Essen bedient und Tage und Nächte lang feiern die Leute dieser Gegend dieses große und freudige Ereignis. Die meisten Bewohner opfern Schafe und andere Tiere und verteilen das Fleisch unter den Armen. Dieser Brauch wird allerdings bei den Sadat, den Nachkommen des Propheten Mohammed, auf eine andere Weise gefeiert. Die Sadat laden alle Bewohner zu sich ein. Es findet ein bestimmtes Programm statt und es wird gesungen und Daf gespielt, wobei es sich bei Daf um eine Rahmentrommel handelt. Danach gibt es Mittag oder Abendessen. Die Bewohner von Rijab haben auch beim Empfang der Hajj-Pilger ein bestimmtes und eigenes Ritual. Jedes Jahr reisen Bewohner der Ortschaft nach Mekka in Saudi-Arabien, um dort die große oder kleine Pilgerfahrt zu vollziehen, wobei sie vor der Fahrt noch von den Dorfbewohnern begleitet werden. Bei der Rückkehr von der Wallfahrt werden sie dann mit Daf-Klängen und bestimmten Parolen empfangen. Die Bewohner stellen sich dabei in einer Reihe an den Straßenseiten auf und einer singt mit guter Stimme eine Strophe vor, wobei ihm am Ende jeder Strophe die Menschenmenge antwortet. Nach seiner Ankunft und für die Dauer bis zu einem Monat wird der Haji, wie sich der Mekka-Pilger nun nennt, von den Nachbarn und Bewohnern gruppenweise besucht und man gratuliert ihm zu seiner Pilgerfahrt. Liebe Hörerfreunde, wie wir vorhin schon erwähnt haben, besitzt die Region Rijab 15 Dörfer, die allesamt gemeinsam klimatisch und kulturell Besonderheiten aufweisen. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen das Dorf Sarde vorstellen, das sich in einigen Punkten von den anderen Ortschaften dieser Gegend unterscheidet. Sarde ist die einzige Gemeinde in diesem Gebiet, in dem noch immer auf Altpersisch-Sassanidisch gesprochen wird und wo noch viele antike Bauten zu sehen sind. Aber für viele Menschen ist der Name Sarde nicht wegen seiner historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten bekannt, sondern er erinnert uns an den Angriff mit C-Waffen durch den ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein im Januar 1988, während des auferlegten Krieges gegen den Iran. Bei dem C-Angriff auf das Dorf starben 30% seiner Bewohner, etwa 275 Leute, gleich am ersten Tag. Die Überlebenden, junge und alte Personen, haben ein gemeinsames Leid. Sie haben alle einen ihrer liebsten Angehörigen verloren und trauern mit ihren Wunden, an Atemkrankheiten und Krebs leidend, um ihre Toten. Dieses Leid erzählt uns von den schlechten Zeiten des Dorfes. Das Dorf Sarde liegt 40 Kilometer entfernt von der Stadt Kerengarb, an der Grenze von Irak und dem Irak. Im Norden erhebt sich der hohe Berg Kamar und im Westen liegt der tiefe Abgrund, von dem aus die Weide Sahab zu sehen ist. Östlich sieht man den Berg Dollau. Die Dorfbewohner sind meistens Gärtner, Landwirte und Viehzüchter. Bis 1975 lebten die Einwohner noch in der Ortschaft, die sich heute Sarde nennt. Danach baute eine Gruppe von Archäologen in einer Gegend namens Ban Gumbat Wohnhäuser, in die die junge Generation übersiedelte. So wurde das Dorf Sarde in zwei Teile aufgegliedert, Sarde und Ban Gumbat. Die meisten Menschen leben aber im Ban Gumbat. Historisch betrachtet ist Sarde ein sehr alter Ort, der auf die Zeit der Parther und Sassaniden zurückgeht. Die Burg Yazdegerd und die historischen Bauten sind Zeichen dafür. Strategisch gesehen wird durch den Berg Shahneshin im Nordwesten des Dorfes ein wichtiger Überblick über die Ortschaften Sarepol Sahab, Qasr Shirin und Grenze zwischen Iran und dem Irak geschaffen. Das Trinkwasser kommt von einem anderen Berg namens Dalahu, und zwar aus der Ruslan-Quelle, die im gleichnamigen Ort liegt. Der Wald rund um die Gemeinde ist mit Eichen und Wildpistazien bedeckt, in den Gärten wachsen Oliven, Granatäpfel, Feigen und Walnussbäume. Auch Weinstöcke gedeihen dort prächtig. Die Pilgerorte Baba Yadegar, Dawud Seyyed Darwish und andere Sehenswürdigkeiten wie die Ruslanquelle liegen in der Nähe des Dorfes. Nun jedoch, liebe Hörerfreunde, sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Homer Yunus Shajarian mit dem Titel Penhon Chodel, auf Deutsch Verbergt wie das Herz.
جان شده و از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم وسط مقامت می کنم. ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضر از دور در و ناظر. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا در دست تو هر میزنم گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت میکنم. غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم.
قصد مقامت می
کنم. هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.
چون یاد نامت می کنم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Ein Werkzeug in den Händen der MKO. Weiterhin guten Empfang.
Im Juli 2022 verurteilte das Stockholmer Bezirksgericht Hamid Nouri, einen ehemaligen iranischen Amtsträger, zu lebenslanger Haft wegen schwerer Kriegsverbrechen, als er im Justizsystem des Landes diente. Die Islamische Republik bezeichnete das Urteil als politisch motiviert und wies die Anklagen als unbegründet und den Prozess als eine Farce der Justiz ab. Nouri wurde bei seiner Ankunft in Schweden am Flughafen Stockholm im November 2019 festgenommen und sofort in Einzelhaft gesteckt. Seyed Nasrullah Ibrahimi, Professor für Recht, Universität Teheran. Er ist ein pensionierter Angestellter des iranischen Justizsystems. Das Justizsystem ist ein unabhängiges System und natürlich sollte sich das Bezirksgericht Stockholm nicht in die Urteile des Justizsystems eines anderen Landes einmischen und einen einfachen Angestellten eines Kriegsverbrechens für schuldig befinden. Dies verletzt in der Tat die nationale Souveränität Irans. Es ist eine Missachtung der gerichtlichen Immunität unseres Landes. Am 11. Januar fand in Stockholm eine neue Runde von Gerichtsverfahren zur Überprüfung des Falls von Hamid Nouri statt. Der schockierende Punkt ist, dass Nouri aufgrund falscher Anschuldigungen verhaftet wurde, die von der Terroristengruppe Mujahidine Khalq-Organisation MKO gegen ihn erhoben wurden. Unterdessen versucht sich die MKO, eine Sekte mit dem Blut vieler unschuldiger Menschen an ihren Händen, als Opfer oder sogar Helden anzugeben, der sich für sein Land geopfert hat. Ahmad Ibrahimi, MKO-Mitglied. Nur zum Gericht zu kommen, war eine große Erleichterung für mich, weil ich die Botschaft dieser Menschen vermitteln konnte, die in diesen dunklen, dunklen Tagen getötet wurden. Und auch indem ich ihrem Weg folge, indem ich das tue, was sie wollten. Sie wollten Freiheit und Demokratie nach Iran bringen. Ich folge ihrem Weg und das ist etwas, was mich ein bisschen entlasten kann. Seltsamerweise gab das schwedische Justizsystem Herrn Nouri während des langwierigen Prozesses nur wenige Tage Zeit, um sich vor Gericht zu verteidigen, was im Vergleich zu der Zeit, die den MKO-Klägern angeboten wurde, unbedeutend und unfair war.
در رابطه با داداشم خدمتتون عرض کنم که این دادگاه خب میدونید نزدیک 92 جلسه دادگاه
صادق نوری Hamid Nouris Bruder. Was meinen Bruder betrifft, so gab es, wie Sie wissen, etwa 92 Gerichtsverhandlungen, von denen sich mein Bruder in nur 3 Sitzungen verteidigen durfte. Etwa 90 Sitzungen wurden den Klägern, Zeugen und Staatsanwälten zugeteilt. Schweden behauptet, ein unparteiisches Land mit einem unabhängigen Justizsystem zu sein. In diesen rund 92 Sitzungen zeigte Schweden jedoch, dass dies überhaupt nicht der Fall ist. Es hat bislang allem, was die USA und das zionistische Regime gesagt haben, vertraut und das getan, was sie ihm diktiert haben. Aber was für eine Terrororganisation ist die MKO genau und warum wird sie in Iran so gehasst? Sie ist eine Terrororganisation, die für die Ermordung von mindestens 12.000 Iranern verantwortlich ist. Nun ist Schweden zu einem sicheren Hafen für diese Terroristen geworden. Seyed Nasrullah Ibrahimi, Professor für Recht, Universität Teheran.
منافقین شاکیان پرونده بودن، اونم کسانی از ایشون شکایت کردن، نه ایشون میشناختن نه باشون ارتباط.
Die Kläger waren alle MKO-Mitglieder. Diejenigen, die die Klagen gegen ihn einreichten, kannten ihn weder persönlich noch standen sie persönlich mit ihm in Kontakt. Die Zeugenaussagen waren stark widersprüchlich. Sie waren grundsätzlich keine Kläger, die das Recht hätten, an den Gerichtsverhandlungen teilzunehmen. Die Zeugen, die gegen ihn aussagten, waren keine Augenzeugen. Sie hatten überhaupt nichts mit ihm zu tun. Sie haben nur mit Hilfe des Medienrummels und der Propaganda den Fall vorangetrieben. Und am Ende erließ die Staatsanwaltschaft die Anklage. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution 1979 wurde Iran zu einem für jeden Geschmack offenen Land. Anhänger aller Ideologien, vom Liberalismus bis zum Leninismus, konnten frei schreiben, sprechen und Versammlungen abhalten. Die Meinungsfreiheit war im vollen Gange. Vor diesem Hintergrund beschloss die MKO, unter der Führung von Massoud Rajavi zu den Waffen zu greifen, in einem verzweifelten Versuch, die Macht in Iran zu übernehmen. Mit anderen Worten, war die Organisation überhaupt nicht mit akademischen oder intellektuellen Aktivitäten beschäftigt. Anstatt mit anderen Gruppen in der politischen Arena zu konkurrieren, entschieden sie sich für einen bewaffneten Kampf und forderten wahllos das Leben tausender unschuldiger Iraner. Augenzeuge. Ich öffnete das Fenster und sah das Auto brennen. Ich ging sofort ins Wohnzimmer und sah, wie das Fenster der Küche zerbrach. Dann sahen wir Rauch aus den Autos steigen und eine Menschenmenge rannte hinaus. Dann sind wir auch nach draußen geflohen. Ich hatte Feierabend und ging mit Freunden nach Hause. Der Busbahnhof war überfüllt, die Straße war überfüllt. Wir beschlossen, eine Haltestelle zu Fuß zu laufen. Und plötzlich hörten wir eine Explosion. Es traf meinen Rücken, meinen Bauch und meine Brust. Der Terrorkult zielte auch auf eine große Anzahl hochrangiger iranischer Amtsträger mit dem ultimativen Ziel, die Macht im Land zu übernehmen. Obwohl das Ziel naiv war, entzog es dem Land Persönlichkeiten, die in der Zukunft in der Republik eine bedeutende Rolle spielen könnten. Unter anderem ermordete die Terrorgruppe Ayatollah Behishti, eine herausragende iranische Persönlichkeit, die eine bedeutende Rolle beim Sieg der Islamischen Revolution gespielt hatte. Zum Zeitpunkt seines Märtyrertods war Ayatollah Behishti der oberste Richter Irans, der für seine fortschrittlichen Ideen zur Demokratie und Menschenrechten bekannt war. Er war ein überzeugter Verfechter dieser Idee, dass die Öffentlichkeit das letzte Wort hat. Die MKO hat also nicht nur einen hochrangigen Amtsträger ermordet, sondern vor allem eine Person ausgelöscht, die demokratische Werte im postrevolutionären Iran vertrat. Großayatollah Sayyid Ruhollah Khomeini, Gründer der Islamischen Republik Iran. Dieses Ereignis war für die ganze Nation bitter. Es waren Personen, die sich darauf vorbereitet hatten, dem Land zu dienen, und soweit ich sie kannte, waren sie rechtschaffene und engagierte Menschen. An der Spitze stand Märtyrer Behishti. Schon vor der Revolution tötete die MKO eine Reihe amerikanischer Berater in Iran. Und in den letzten Jahren waren sie ein Schlüsselelement bei der Ermordung iranischer Wissenschaftler, Hand in Hand mit dem israelischen Regime. Kurz gesagt, hat die machtbesessene MKO keinen Respekt vor Menschenleben gezeigt.
Mujahideen have been linked closely to Israel.
Said Zulfikar, politischer Analyst der UNESCO. Die Mujahedin sind eng mit Israel verbunden. Es gibt einen Bericht von zwei hohen Funktionären der CIA, der 2012 von NBC Radio veröffentlicht wurde und besagt, dass die Operation zur Ermordung der Wissenschaftler und alle anderen geheimen terroristischen Operationen in Iran vom israelischen Geheimdienst geplant und von Mitgliedern der Mujahedin durchgeführt wurden. Die Mujahedin haben also seit dieser Zeit mit den israelischen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Für all diese Verbrechen wurde die MKO vor nicht allzu vielen Jahren auf die EU-Terroristenliste gesetzt. Der Vorsitzende der Sicherheitskommission der Europäischen Union hat die Beteiligung von Mujahedin an Terroranschlägen bestätigt. Brok, Vorsitzender der EU-Sicherheitskommission. Diese Organisation wird auf die Terroristenliste gesetzt. Es ist eine Entscheidung für alle 15 Mitglieder der Europäischen Union und die Entscheidung ist für alle Mitglieder bindend. Jetzt versucht die blutrünstige Sekte, durch subversive Aktivitäten die Macht in Iran zu übernehmen und ihre Anführerin hat sich bereits als gewählte Präsidentin Irans angegeben. Maryam Rajavi, Leiterin der MKU. Der Sturz des Regimes ist jetzt mehr denn je erreichbar. Das Regime befindet sich mehr denn je in einer kritischen Lage und ist sehr gebrechlich. Die Menschen sind unzufrieden und wollen einen Regimewechsel und wollen das Regime um jeden Preis stürzen. Und gleichzeitig ist der Nationale Rat des Widerstands Irans besser vorbereitet als je zuvor, um diesen Aufstand zu organisieren und den Sturz des Regimes herbeizuführen. Die Frage ist, warum sollte die schwedische Regierung Hand in Hand mit dieser berüchtigten Gruppe zusammenarbeiten, an deren Händen das Blut unschuldiger iranischer Zivilisten klebt? Stockholm bricht unwissentlich das Tabu der Unterstützung von Terroristen und erkennt sie als legitime Oppositionsgruppen an. Kann Schweden zu einem Land werden, in dem IS-Terroristen eine Anzeige gegen irakische Amtsträger wegen ihrer Inhaftierung oder Hinrichtung erstatten können? Die Frage ist schockierend. Aber ist es nicht genau das, was Stockholm gerade tut? Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass IS ein Nachkomme der MKO ist, einer Gruppe, die zunächst eine Terrorkampagne im Land startete, so viele Zivilisten wie möglich tötete, dann enttäuscht über die Machtübernahme in Saddam Husseins Irak floh und den irakischen Diktator bei seinem unmenschlichen Krieg gegen Iran unterstützte. Selbst zu einer Zeit, als der Iran-Irak-Krieg gemäß der Resolution 598 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Ende ging, überfiel die MKO erneut Iran in der Hoffnung, zumindest westliche Teile des Landes zu erobern. Alles in allem ist das schwedische Justizsystem in einem der absurdesten Prozesse der jüngeren Geschichte unter dem Deckmantel der Verteidigung der Menschenrechte zum Sprachrohr einer der widerwärtigsten Terroristengruppen der Welt geworden. Selbst andere Oppositionsgruppen außerhalb Irans meiden die MKO angesichts ihrer dunklen Akte.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.